Der folgende Beitrag zum Thema Erlaubnistatbestandsirrtum wird Ihnen präsentiert vom Verlag Niederle Media. Im Internet unter niederle-media.de. Beim Erlaubnistatbestandsirrtum irrt der Täter über das Vorliegen eines vom Recht anerkannten Rechtfertigungsgrundes, indem er irrig Umstände annimmt, die im Fall ihres tatsächlichen Vorliegens sein Handeln rechtfertigen würden. Es handelt sich also nicht um einen Irrtum im Rechtsbereich, sondern um einen solchen im Sachverhaltsbereich. Folgende gedankliche Testfrage gilt es zu stellen. Wäre der Täter gerechtfertigt, wenn der Sachverhalt so wäre, wie sich diesen der Täter vorstellt? Beispiel: Als R. spät am Abend nach Hause gehen will, tritt der Passant P. auf ihn zu, um ihn um Feuer zu bitten. Dabei zieht P. eine Zigarettenpackung aus seiner Jackentasche. Als R. sieht, wie der P. in die Tasche greift, glaubt er, dieser wolle ihn überfallen und berauben. R. schlägt den P. nieder. Wie hat R. sich strafbar gemacht? Lösung: R. hat den Tatbestand einer Körperverletzung verwirklicht. Eine Rechtfertigung nach § 32 scheidet aus, da kein Angriff des P. vorlag. R. hätte allerdings nicht schuldhaft gehandelt, wenn die Vorwerfbarkeit der Tat zu verneinen wäre. Dies wäre dann der Fall, wenn sich R. in einem Erlaubnistatbestandsirrtum befunden hätte. Zu prüfen ist also, ob R. durch § 32 gerechtfertigt gewesen wäre, wenn der Sachverhalt wirklich so gewesen wäre, wie er ihn sich vorgestellt hatte. Mit anderen Worten, man unterstellt, dass die Vorstellung des R. richtig sei. Sodann fragt man, ob diese vorgestellte Sachlage einen anerkannten Rechtfertigungsgrund ausfüllen würde. Nur wenn dies zu bejahen ist, befindet sich der Täter überhaupt in einem Erlaubnistatbestandsirrtum. In einem zweiten Schritt sind die Rechtsfolgen des Erlaubnistatbestandsirrtums darzulegen. Diese sind äußerst umstritten. Folgende Auffassungen sollten bekannt sein. Erstens: Nach der strengen Schuldtheorie ist nicht nur der rechtliche, sondern auch der tatsächliche Irrtum über die Rechtswidrigkeit ein Verbotsirrtum und deshalb gemäß § 17 und im Rahmen der Schuld zu behandeln. Der Irrtum schließt also niemals den Vorsatz, sondern im Falle seiner Unvermeidbarkeit lediglich die Schuld aus, sodass dann die Strafbarkeit entfällt. Zweitens: Nach der Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen entfällt nach § 16 Absatz 1 Satz 1 der Vorsatz. Diese Lehre geht allerdings von einem zweistufigen Verbrechensaufbau aus, wonach Tatbestand und Rechtswidrigkeit zu einem Gesamtunrechtstatbestand verschmolzen sind. Hiernach ist der Erlaubnistatbestandsirrtum im subjektiven Gesamtunrechtstatbestand zu prüfen. Drittens: Nach der Vorsatztheorie entfällt ebenfalls unter direkter Anwendung des § 16 Absatz 1 Satz 1 der Vorsatz des Täters. Diese Ansicht gilt seit Einführung des § 17 ins Strafgesetzbuch jedoch als nicht mehr vertretbar und wurde auch explizit vom BGH verworfen. Viertens: Zum Vorsatzausschluss kommt auf anderem dogmatischem Weg auch die eingeschränkte Schuldtheorie, die § 16 Absatz 1 Satz 1 analog anwendet. Die direkte Anwendung des § 16 Absatz 1 Satz 1 wird deshalb von dieser Ansicht nicht vorgenommen, da unter gesetzlichem Tatbestand nur der Unrechtstatbestand im engeren Sinn verstanden wird. Fünftens: Die rechtsfolgenverweisende Variante der eingeschränkten Schuldtheorie lässt analog § 16 Absatz 1 Satz 1 die Vorsatzschuld entfallen, jedoch nicht den Tatbestandsvorsatz. Die Besonderheit dieser Ansicht ist, dass sich der Täter selbst zwar mangels Schuld nicht strafbar gemacht hat. Er hat jedoch vorsätzlich und rechtswidrig gehandelt, sodass an seiner Tat Anstiftung und Beihilfe, die ja eine vorsätzliche, rechtswidrige Haupttat voraussetzen, möglich sind. Viele weitere klausurrelevante Themen im Frage-Antwort-Schema enthält das Niederle-Hörbuch Basiswissen Strafrecht AT.